Hier ist Kreisab Allee mit der großen Vorschau-Sendung zum Olympischen Frauenturnier 2024. Hört die wildesten Analysen und die verrücktesten Prognosen in Kooperation mit der Handballwoche. Durch die Show begleitet euch Sascha Staat.
Hallo und herzlich willkommen, oder sollte ich sagen Benvenue, schön, dass ihr mit dabei seid zu Kreisab Allee. Das ist die tägliche Sondersendung zu den Olympischen Spielen aus Paris und im Falle des Handballs hinterher aus. Das ist eine Gemeinschaftsproduktion mit der Handballwoche. Und ja, wir sprechen natürlich zunächst mal über das, was bei den Turnieren passieren kann. Das ist ja ganz klar. Heute gibt es die große Vorschau zum Frauenturnier. Es gibt ein exklusives Interview mit Bundestrainer Markus Gaugisch. Und ich konnte noch ein paar Minuten mit Nationalspielerin Viola Leuchter sprechen. Zunächst sage ich aber herzlich willkommen an den Kollegen Björn Parzen, schönen guten Tag.
Hallo Sascha, hallo.
Du bist ja schon seit einigen Tagen in Paris. Was ist da diesmal deine Aufgabe?
Ja, also ich bin schon seit 4. Juli in Paris. Deswegen konnte ich leider die Testspiele in Dortmund und Stuttgart auch nur übers Internet mir anschauen. Ja, ich bin der Venue Media Manager für die South Paris Arena Nummer 6, wo die Handballwettbewerbe stattfinden bis zum Ende der Vorrunde. Das heißt, wir haben hier ab dem 25. Juli haben wir das Frauenturnier, ab dem 27. das Männerturnier. Und ich bin federführend verantwortlich für die gesamten, wie man neudeutsch sagt, Media Operations. Das heißt, für alles, was alles außer Fernsehen die Medien hier betrifft.
Das heißt, du passt auf mich auf?
Ich werde sehr auf dich aufpassen, weil man kennt dich ja und du brauchst ja auch immer eine führende Hand.
Ja, genau, so ungefähr ist das. Ja gut, dann lass uns doch ein bisschen sprechen über das Frauenturnier. Kurzer Hinweis übrigens, in 2 Tagen gibt es dann die Vorschau auf das Männerturnier. Morgen gibt es logischerweise eine Sendung, die sich mit dem ersten Spiel der Frauen gegen Korea befasst. Das ist so ein bisschen der Fokus. Also wir schauen vor allem auf die deutschen Mannschaften während des Turniers. Das ändert sich dann ein bisschen ab dem Viertelfinale. Ihr werdet das mitbekommen, warum das so ist im Laufe des Turniers. Das werde ich an der einen oder anderen Stelle noch erklären. Und generell steht mir normalerweise Olaf Bruchmann, der Chefredakteur der Handballwoche, dann als Experte zur Verfügung. Ja, das Frauenturnier, das ist natürlich aus deutscher Sicht ganz Besonderes, denn zum ersten Mal seit 2008 haben sich die DHB-Frauen für Olympia qualifiziert. Das war eine lange Durststrecke.
Das auf jeden Fall. Und wenn man sich die Durststrecke einmal anschaut, das war ja auch 2008, das erste Turnier seit 1996. Das heißt also, erstmal gab es diese 12 Jahre zwischen 96 und 2008 und jetzt gab es 16 Jahre, an dem die deutschen Frauen sich eben nicht für die Olympischen Spiele qualifizieren konnten. Und es ist wirklich eine tolle Sache, dass beide deutschen Mannschaften eben dabei sind. Und die deutschen Frauen haben sich natürlich in den vergangenen Jahren durch ihre Ergebnisse bei Welt- und Europameisterschaften das dann auch verdient, ein solches Olympia-Quali-Turnier auszurichten, wie wir es in Neu-Ulm hatten. Und es gibt im deutschen Team, wenn man sich das anschaut, die Olympia-Erfahrung, die wir haben, ist, Co-Trainer Jochen Beppler war in Tokio im Einsatz für die IAF und die Torwarttrainerin Jasmina Jankovic-Rebmann war mit der niederländischen Mannschaft in Rio dabei. Und ansonsten ist im gesamten Staff und der gesamten Mannschaft noch keine Spielerin, die 2008 eben schon dabei gewesen wäre und somit auch Olympia-Erfahrung hat.
Darüber sprechen wir gleich noch ein bisschen expliziter. Bevor wir aber auf die Mannschaft selbst schauen, schauen wir mal ein bisschen auf das Teilnehmerfeld. Es gibt 2 Gruppen, A6 Mannschaften. Das ist ja bekannt. Die ersten 4 ziehen dann ins Viertelfinale ein. Kannst du uns noch was zum Modus sagen? Zählt zum Beispiel der direkte Vergleich?
Ja, es ist dann also so, dann werden die Regelungen wie bei einem IAF-Turnier dann auch angewandt. Sind am Ende 2 Mannschaften punktgleich, zählt der direkte Vergleich. Ist dieses Spiel unentschieden ausgegangen, gibt es natürlich auch keine unterschiedliche Tor- und Punktedifferenz aus diesen Spielen, dann zählt die Tordifferenz gesamt. Ist die Tordifferenz gesamt auch gleich, zählen die mehr geworfenen Tore, dann gibt es noch 2, 3 andere Kriterien. Und das lustige Kriterium ist immer das Finale, der Münzwurf durch einen IAF-Offiziellen. Aber gehen wir mal davon aus, dass es nicht so eng wird. Aber wie gesagt, sind mehr als 2 Mannschaften punktgleich, dann wird eine kleine interne Tabelle gemacht zwischen diesen 3 oder 4 Mannschaften, um dann zu ermitteln, wer auf welcher Position ins Ziel kommt in der Vorrunde.
Dann hätten wir das also geklärt und schauen zunächst mal auf die Gruppe A. Jetzt darf ich aber auch nichts verwechseln bei den Dingen, die ich mir hier aufgemacht habe, beziehungsweise ich habe ja dann immer in der Regel den Blick auf Wikipedia. Das ist sehr, sehr hilfreich, um eben den Überblick zu behalten. Also es gibt eine Vorrundengruppe A mit Norwegen, mit Schweden, Dänemark, Slowenien, Südkorea und eben der deutschen Mannschaft. Ganz schön knackig, die 3 skandinavischen Mannschaften da in einer Gruppe zu haben. Puh, ordentlich.
Ja, also ich würde sagen, die deutlich schwerere Vorrundengruppe, weil es sind natürlich auch drei Mannschaften, gegen die die deutsche Mannschaft in den letzten Jahren nicht unbedingt die tollsten Ergebnisse erzielt hatte. Also Norwegen, Dänemark und Schweden, die drei Skandinavierinnen, das sind die, die natürlich dann mit eine gewisse Favoritenrolle haben, wobei ich denke, Norwegen hat natürlich dort eine Rolle als amtierender Europameister, Vize-Weltmeister. Die werden als Favorit gehandelt, aber die Duelle Norwegen-Dänemark in den letzten Jahren waren auch immer eng. Und dann würde ich eben sagen, die drei Skandinavierinnen und Deutschland sind so die Favoriten mal für Richtung Viertelfinale. Aber natürlich gerade dann auch der Blick eben ins Asiatische. Man spielt eher selten gegen Korea, wobei die Koreanerinnen in den letzten Jahren deutlich schwächer sind als zuvor. Sie waren von 1984 bis 2012 immer in einem olympischen Halbfinale vertreten, aber haben seitdem auch bei Olympischen Spielen 16 und in Tokio 21 nicht mehr so viel gerissen. Deswegen würde ich sagen, die drei entscheidenden Spiele für die deutsche Mannschaft, die ja ganz klar das Ziel Viertelfinale ausgegeben hat, sind die gegen die skandinavischen Mannschaften. Dazu kommt ein Debütant und vielleicht die nette Geschichte: Slowenien ist mit der Frauenmannschaft das erste Mal bei einem olympischen Turnier dabei und es ist überhaupt erst die erste Frauenmannschaft aus Slowenien in einer olympischen Sommersportart, die sich für die Spiele qualifiziert hat. Wir erinnern uns, sie waren ja auch in Neu-Ulm beim Turnier dabei, haben das entscheidende Spiel gegen Montenegro gewonnen. Und wenn man sich dann den Spielplan noch anschaut, Slowenien wird auch die erste Mannschaft mit Dänemark sein, die am 25. eben das Eröffnungsspiel hier bestreitet, um 9 Uhr morgens. Und das ist auch in allen olympischen Sportarten die erste Sache, die in Paris über die Bühne geht, weil wir sind ja einen Tag vor der Eröffnungsfeier. Vorher gab es Fußballspiele, aber eben nicht in Paris. Das heißt also, die Slowenen haben da so ein ganz großes Debüt vor sich.
Ja, das ist eine tolle Sache, dass die sich dafür qualifizieren konnten. Man hat auch in Neu-Ulm gesehen, wie viel das den Spielerinnen bedeutet hat, mit welchem Stolz sie ihr Land auch vertreten und dass sie eben die erste Frauenmannschaft von Slowenien sind, die bei diesem olympischen Turnier mitspielen dürfen, beziehungsweise insgesamt, also nicht nur im Handballturnier, logischerweise hast du ja gerade erklärt. Schauen wir mal nach und nach auf die einzelnen Mannschaften bei Norwegen. Es ist natürlich dann auch so eine Generationenfrage. Klar, sie haben mit Henny Reistad eine junge Superspielerin, das muss man einfach so sagen. Sie ist der Star des Frauenhandballs aktuell, glaube ich zumindest. Natürlich gibt es viele, viele tolle Spielerinnen, gar keine Frage, aber ich glaube, dass sie da schon herausragt. Dann gibt es mit Stine Oftedal und Nora Mörk zwei ältere Spielerinnen. Bei Stine Oftedal weiß man schon, dass sie nach Olympia ihre aktive Karriere beenden wird und es ist das große Ziel dieser Mannschaft, die Goldmedaille zu holen. 2021 hat es nicht geklappt, da hat man gegen Frankreich keine Chance gehabt. 2016 hat Russland, so lange ist das gefühlt schon her, hat Russland die olympische Goldmedaille gewonnen und sie eben, Stina Oftedal, ist noch ohne Olympiagold. Haben die eine realistische Chance oder wird das schwierig, auch aufgrund der Kaderbreite? Denn man muss ganz ehrlich sagen, Frankreich in der anderen Gruppe natürlich sensationell aufgestellt, sprechen wir gleich noch drüber, aber wie siehst du die Chancen der Norwegerin? Sind die überhaupt in dieser Gruppe der klare Favorit?
Also ich sehe sie schon. Also man muss ja sehen, sie haben 2008 und 2012 Olympia gewonnen. Wenn man sich den Kader so anschaut, ich glaube, die letzte Überlebende ist, wenn wir über erfahrene Spielerinnen reden, die 42-jährige Torfrau Kathrine Lunde, die aber trotz ihres Alters immer noch zu den drei besten Torfrauen der Welt gehört. Und diese Generation, die jetzt spielt und jetzt teilweise auch schon aufhört, mit Stine Oftedal, mit Nora Mörk, die irgendwann auch ihre Karriere wohl beenden wird, denke ich mal, aber vielleicht noch 2-3 Jahre dranhängt, sie haben auf jeden Fall das Potenzial zu Gold. Man muss sehen, das Interessante ist, wer sind die beiden Favoriten? Ich sage, es sind Norwegen und Frankreich. Diese beiden Mannschaften hatten ein gemeinsames Trainingslager. Sie haben schon 2 Testspiele gegeneinander gehabt und werden hier in der Olympiahalle in der South Paris Arena Nummer 6 sogar noch ein gemeinsames Testspiel jetzt quasi als Trainingsspiel haben. Und das heißt, beide Mannschaften sind für mich die großen Favoriten. Norwegen ist eben eine Mannschaft, man muss jetzt sehen, die Breite des Kaders ist eben ein kleines bisschen kleiner geworden. Das heißt, mit 14 Spielerinnen ist es eben so, Norwegen spielt dann eher durch als Frankreich, die viel wechseln. Aber wenn man sich die norwegische Mannschaft anguckt, du hast eben ein paar Namen genannt, wenn man eine Rückraumreihe hat in der zentralen Position, Stine Oftedal im linken Rückraum, Henny Reistad, die aktuelle Welthandballerin, auf der rechten Seite Nora Mörk, dazu noch eine Spielerin wie Breistöl, am Kreis Karidale Bratzett, im Tor Kathrine Lunde und dann natürlich eine unwahrscheinlich erfahrene Spielerin mit Camilla Herm auf Linksaußen. Also die erste 7 von Norwegen ist definitiv die beste erste 7 bei diesem Turnier. Weil wir kommen, wie gesagt, nachher zu Frankreich. Die Franzosen leben von der Breite und ihrer Abwehr. Aber die Norwegerinnen sind von der individuellen Klasse ihrer Mannschaft für mich die Nummer eins. Und wie du es auch gesagt hast, die Spielerinnen wissen, dass es in dieser Konstellation, wie die Mannschaft jetzt ist, auch die letzten Olympischen Spiele sein werden, weil in LA wird ein Teil der Mannschaft oder vielleicht sogar die Hälfte der Mannschaft nicht mehr an Start sein.
Ja, davon ist auszugehen. Und es ist aber auch so, Henny Reistad war jetzt zuletzt ein bisschen angeschlagen, hatte auch so einen Walking Boot an. Also sie konnte nicht mitspielen bei den letzten Testspielen gegen Dänemark. Sie spielen auch direkt zum Auftakt gegen Schweden. Und ich weiß aus vielen Gesprächen mit dir und aus vielen Vorschausendungen für die Frauenturniere, dass Norwegen zumindest mal am Anfang schlagbar ist.
Also man weiß aus vielen Turnieren, die deutsche Mannschaft hat zum Beispiel 2011 bei der WM in Brasilien geschafft. Das erste Spiel ist nicht unbedingt das Spiel, wo Norwegen immer am stärksten auftrumpft. Also wenn Norwegen schlagbar ist am Anfang eines Turniers, und dann haben sie direkt mit Schweden eine andere skandinavische Mannschaft, die auch eine ganz tolle Entwicklung genommen hat unter Thomas Axner, dem Trainer. Das heißt, die Anfangshürde ist recht hoch. Und das heißt dann eben auch, sie sind es manchmal gewohnt, das erste Spiel zu verlieren. Aber bei einem olympischen Turnier kannst du dir gerade in der Konstellation, dass du drei Skandinavier plus Deutschland, sage ich jetzt mal, vier Mannschaften hast, die mit dem klaren Ziel Viertelfinale auch antreten, kannst du dir das nicht erlauben, weil du musst ja immer ein bisschen weiterschauen auch, gegen wen willst du nicht unbedingt im Viertelfinale antreten. Und das ist ja so, vielleicht, wir haben es über den Modus gesprochen, 1-4 und 2-3. Ich glaube, keiner aus der Gruppe A mit Deutschland will unbedingt das Viertelfinale in Lille vor 28.000 Leuten gegen Frankreich bestreiten. Und deswegen wird in gerade den Duellen Norwegen, Dänemark, Schweden, Deutschland wirklich jeder Punkt zählen. Und Norwegen hat aber gegen Dänemark jetzt getestet, gegen Frankreich getestet. Sie haben gerade im ersten Testspiel gegen Frankreich haben sie mal nicht mit 10 Toren gewonnen. Und da haben sie gerade ihre Stärke in der Offensive gezeigt. Und ja, also ich denke, für mich ist Norwegen der Favorit in dieser Gruppe.
Haben die Däninnen, die dann im zweiten Spiel gegen Norwegen spielen, eine realistische Chance, die zumindest in der Gruppenphase vom Thron zu stoßen?
Also wenn man sich zurückerinnert an das Finale der Frauen-EM 2022 in Ljubljana, da stand Dänemark ganz kurz davor, diese norwegische Siegesserie zu knacken. Ich glaube, Minute 48 haben sie noch geführt, haben nachher mit viel Pech verloren. Norwegen war in der Schlussphase auch die bessere Mannschaft und da hat sie eben auch diese individuelle Klasse durchgesetzt. Es gibt eben einen riesigen Vorteil, den der dänische Trainer hat mit Jesper Jensen. Die halbe norwegische Nationalmannschaft hat er bisher in Esbjerg trainiert. Er hat jetzt aufgehört, macht nur noch Nationalmannschaft. Aber er kennt diese Norwegerinnen aus dem täglichen Trainingsbetrieb. Die wissen natürlich auch, wie er spielen lässt. Aber diese beiden Mannschaften kennen sich in- und auswendig, weil eben sehr viele entweder gemeinsam in Dänemark spielen oder gemeinsam international unterwegs sind. Und ich glaube, wenn in dieser Gruppe eine Mannschaft eine Chance hat, Norwegen wirklich alles abzuverlangen, sie vielleicht sogar zu schlagen, dann ist es Dänemark. Wobei ich dann aber auch sehe, Dänemark hat sich dann auch teilweise manchmal gegen Schweden etwas schwer getan. Also diese skandinavische Dreiergruppe, das wird interessante Spiele geben.
Ja, das ist auf jeden Fall eine knackige Gruppe, habe ich ja vorhin schon gesagt. Ich finde es unglaublich interessant, auch zu sehen, wie die Duelle unter den skandinavischen Mannschaften gerade zu Beginn dieser Gruppenphase ausgehen werden. Wenn ich es aber so richtig rausgehört habe bei dir, auch in den Gesprächen, die wir jetzt abseits dieser Vorschau in den letzten Wochen so geführt haben, dann gehst du davon aus, dass Deutschland und Schweden am Ende um den dritten Platz kämpfen und Slowenien eigentlich hinten ansteht?
Ja, genau so sehe ich es auch. Also ich sehe es, dass das Spiel Deutschland-Schweden ein Knackpunkt ist in Richtung Viertelfinale. Ich habe es eben erwähnt, gehen wir einmal davon aus, dass Frankreich die Gruppe B gewinnt. Hieß es, der Vierte aus der deutschen Gruppe spielt gegen Frankreich. Und das will jeder vermeiden. Also sehe ich genau dieses Spiel Deutschland gegen Schweden dürfte ein Knackpunktspiel sein, genau für diesen dritten Platz, den beide erreichen wollen. Ich sage einmal, Slowenien hat eine Anna Groß. Wir kommen gleich noch auf diese Mannschaft. Und Korea ist so eine Wundertüte. Aber die beiden Mannschaften musst du schlagen. Und dann geht es eben auch mit Blick auf Richtung Viertelfinale darum, die optimale Position dann zu erreichen. Und ich glaube, sowohl Schweden als auch Deutschland werden unter normalen Voraussetzungen es sehr, sehr schwer haben, Norwegen und oder Dänemark hinter sich zu lassen. Deswegen sehe ich so ein bisschen das Ranking Norwegen auf 1, Dänemark auf 2. Und dann, ich wünsche es mir für die deutsche Mannschaft den dritten Platz und dann Schweden dann Vierter zu werden. Das wäre mein Wunschresultat und ich denke, das ist auch eine realistische Sache. Gerade gegen Schweden haben die Deutschen ja noch was gut zu machen nach dem WM-Viertelfinale des Vorjahres. Das wissen sie auch, das weiß Markus Gaugig, das wissen die Spielerinnen. Und auf neutralem Platz ist das vielleicht auch dann eine etwas einfachere Aufgabe.
Ich finde es interessant, dass du im Prinzip davon ausgehst, dass Deutschland das Spiel gegen Slowenien in Anführungsstrichen problemlos gewinnen wird.
Wie problemlos es nachher sein wird, aber ich denke, die deutsche Mannschaft ist gerade dann auch von der Breite des Kaders besser besetzt als die Slowenen. Die Slowenen, ich habe sie heute Morgen gesehen, die haben das allererste Training in unserer Halle absolviert und die sind mit einer riesigen Vorfreude auf dem Feld gehüpft. Sie waren so stolz, dass sie unter diesen 5 Ringen jetzt dabei sind. Die haben natürlich nichts zu verlieren. Das ist wie gesagt ihre Premiere. Aber Slowenien hat eben, wenn man die Breite des Kaders sich anschaut, sie haben eine absolute Starspielerin mit Anna Groß. Sie haben Tatjana Mafsa, sie haben Tjaša Stanko, sie haben Elisabeth Omoreci. Diese 4 sind die Kernsäulen dieser Mannschaft. Aber ich glaube, auf den Plätzen 8 bis 14 ist Deutschland dann in der Breite deutlich besser besetzt, hat mehr Alternativen. Und daher bin ich mir eigentlich sehr sicher, dass Deutschland gegen Slowenien auch gewinnen wird.
Das Entscheidende in dem Spiel wird sein, wer kommt besser aus dem Bett. Das findet nämlich um 9 Uhr morgens statt. Das ist auch ein großes Thema. Da habe ich mit beiden Bundestrainern drüber gesprochen, also mit Markus Gaugisch und mit Alfred Gislason. Der ist ja dann zu Gast in der Vorschau-Sendung der Männer. Und das fand ich schon sehr spannend. Die haben das simuliert im Rahmen des Trainingslagers in Chiembaum, hat Markus Gaugisch erzählt. Also sie haben sich quasi schon darauf vorbereitet, wie das ist, so früh aufzustehen. Und er hat gesagt, dass das eigentlich sehr gut funktioniert hat. Dann hoffen wir, dass das im Laufe dieses Turniers auch der Fall sein wird. Die deutschen Frauen können übrigens an der Eröffnungsfeier teilnehmen. Die haben ein bisschen Glück gehabt. Das erste Spiel findet ja schon am Donnerstag statt, also heute, wenn ihr diese Sendung hört, logischerweise. Morgen dann die Eröffnungsfeier. Danach spielen erstmal die Männer ihren ersten Turniertag und dann greifen die Frauen wieder ins Geschehen ein. Also in Anführungsstrichen nochmal Glück gehabt für die deutschen Frauen, dass sie das nach so vielen Jahren Pause bei Olympia so richtig genießen können, auch mit der Eröffnungsfeier, die ja auf der Seine stattfinden wird. Da fahren sie dann in so Bötchen die einzelnen Nationen und es gibt einen Early Exit, aber das hört er wie gesagt später noch in dem Gespräch mit Markus Gaugisch. Südkorea abgeschlagen, das müssen wir glaube ich so sagen. Also ich kann mir nicht vorstellen, auch wenn die sich gefühlt 4 Jahre jetzt auf Olympia vorbereitet haben, dass die eine Chance haben, überhaupt ein Spiel zu gewinnen.
Also man muss es so sehen, sie haben natürlich einen schwedischen Trainer mit Henrik Signell, der gerade, da sind wir wieder bei den Skandinaviern, die skandinavischen Mannschaften gut kennt. Er war ja sogar schon mal schwedischer Nationaltrainer. Das Problem der Koreanerinnen eben, sie haben Oin von Gyeo und alle anderen Spielerinnen spielen bei koreanischen Clubs. Sie haben in den letzten Jahren mit Platz 3 bei einer U18-WM und Gold bei der U20-WM aufhorchen lassen. Das heißt, da kommen jetzt neue, talentierte Spielerinnen dazu. Aber das Problem von Südkorea, die mangelnde internationale Erfahrung. Und wenn man sieht, wie sie sich auch bei den letzten Großturnieren, bei den Weltmeisterschaften qualifiziert haben. Also ich glaube, bei der letzten WM war es Platz 22. Das ist für eine Mannschaft, die sonst immer unter den ersten 8 irgendwie einkam, ist das wirklich ein radikaler Rückschlag. Sie waren ja von Erfolg zu Erfolg. Sie sind immerhin 2-mal Olympiasiegerinnen gewesen. Aber ich traue dieser koreanischen Mannschaft eben wenig zu. Sie haben den Vorteil, sie spielen eben diesen, wir würden es mal vielleicht sagen, Harakiri-Spiel in der Abwehr. Das ist eher eine 0-6-Abwehr als eine 6-0-Abwehr. Sehr offensiv, sehr schnell, wieselflink. Aber sie haben eben auch Größennachteile, die müssen sie eben durch Geschwindigkeit wettmachen. Und man hat es in den Turnieren vorher auch gesehen, ab Spiel 3 in der Konstellation, dass man alle 2 Tage spielt, wird es mit der Puste dann auch schon ein bisschen weniger. Deswegen gehe ich davon aus, dass, wie du sagst, Korea in dieser Gruppe auch kein Spiel gewinnen wird.
Alles andere wäre eine große Überraschung, auch wenn du betonst, sie sind U20-Weltmeisterinnen geworden und das bedeutet, dass in den nächsten Jahren da auf jeden Fall was nachkommt. Bevor wir dann über den deutschen Kader nochmal kurz sprechen, schauen wir in die Gruppe B mit Gastgeber und Titelverteidiger Frankreich, Ungarn, den Niederlanden, Spanien, Brasilien und Angola. Angola hat normalerweise 1-2 Spiele drin, wo sie richtig gut sind. Zum Auftakt geht's gegen die Niederlande. Haben die eine Chance auf die ganz, ganz große Überraschung? Weil die Niederlande gelten ja auch durchaus als Kandidat für eine Medaille. Aber normalerweise, so am Anfang, kann Angola was reißen.
Das sehe ich ganz genauso. Also wenn Angola ein Spiel in dieser Gruppe gewinnen kann, erstmal also von der Leistungsfähigkeit können sie vielleicht gegen Spanien gewinnen. Vom Niveau her, aber sie sind immer am Turnierstart super. Sie spielen einen sehr kraftraubenden Handball. Sie haben auch physisch starke Spielerinnen dabei. Und dort gilt das Ähnliche wie für Korea. Sie haben in dem Fall 1 oder 2 Spielerinnen in europäischen Mannschaften, aber sonst die anderen spielen alle in Luanda, wo man gutes Geld im Frauenhandball verdienen kann. Und deswegen auch die internationale Erfahrung da. Im afrikanischen Kontinent werden sie nie gefordert. Das ist ähnlich wie Ägypten bei den Männern. Das gewinnen sie. Aber bei Weltmeisterschaften eben dann das Problem, mangelnde internationale Erfahrung, erheblicher Kraftverschleiß. Aber sie haben in den vergangenen Jahren, ich erinnere mich noch ganz weit zurück an die WM 2007 in Frankreich, dort haben sie gegen Frankreich gewonnen. Und das war nachher der Grund, warum Frankreich zu Hause nicht Weltmeister wurde, wegen dieser Niederlage. Und sie haben gegen Deutschland ein Achtelfinale gespielt, da wo Deutschland nur ganz knapp gewonnen hatte. Aber wir reden jetzt über eine ganz andere Generation. Deswegen, ich glaube, Angola hat eine Chance, am ersten Spieltag gegen die Niederlande dort wirklich für eine Überraschung zu sorgen. Aber danach wird es kräftemäßig dann auch schon sehr, sehr eng werden.
Ich habe ja gerade eben aufgelistet, wer in dieser Gruppe alles mit dabei ist. Das wird ein Hauen und Stechen um diesen vierten Platz.
Ich sage es mal anders. Ich sehe das Hauen und Stechen um den dritten und vierten Platz. Also wenn wir oben anfangen, Frankreich ist für mich da ganz klar der Favorit in dieser Gruppe. Und für mich auch gesetzt eigentlich die Niederlande auf Platz zwei. Also sie sind immer mal gut für einen Ausrutscher, aber ich glaube, unter Per Johansson hat die Mannschaft sie jetzt auch entwickelt. Die wichtigen Spielerinnen sind alle dabei. Und es ist natürlich für sie die Möglichkeit, genau wie für die deutsche Mannschaft, eine Riesenwerbung für die Heim-WM 25 zu machen, die Deutschland und Niederlande ja gemeinsam ausrichten werden. Und dann kommen aber die anderen vier Mannschaften, Ungarn, Angola, Brasilien, Spanien. Wenn Angola irgendwie eine Überraschung gegen die Niederlande zum Beispiel schafft und noch ein weiteres Spiel gewinnt, sehe ich grundsätzlich alle vier Mannschaften im Kampf um das Viertelfinale noch drin. Also die Brasilianerinnen haben gegen Deutschland im ersten Spiel gezeigt, was sie können. Und sie sind für mich, muss man ehrlich sagen, die Brasilianerinnen sind für mich die einzige nicht-europäische Mannschaft im Frauenturnier, die ich nachher auch im Viertelfinale sehen könnte, weil ich glaube, sie sind stärker als Angola, weil sie eben im Gegensatz zu den Afrikanerinnen diese internationale Erfahrung haben. Also bei Brasilien spielt drei Viertel der Mannschaft in Europa und die Hälfte der Mannschaft bei wirklichen Spitzenvereinen in Europa. Und sie sind wirklich gut. Und deswegen, aber ob sie jetzt stärker sind als Spanien, sie haben gegen Spanien bei der letzten WM, haben sie die Spanierinnen quasi aus der Halle gefegt gehabt. Und Ungarn ist immer sehr wankelmütig irgendwie in den Leistungen. Und deswegen, also dort sind für mich alle vier Mannschaften hinter Frankreich und Niederlande haben ähnliche Chancen, ins Viertelfinale einzuziehen.
Wenn ich das jetzt beurteilen sollte anhand der Testspiele, die ich in den letzten Tagen gesehen habe, Brasilien hat ja zweimal gegen Deutschland gespielt, Ungarn einmal, sehe ich eigentlich da Brasilien mit guten Chancen ins Viertelfinale zu kommen. Das heißt, eine europäische Mannschaft würde auf jeden Fall auf der Strecke bleiben. Aber vielleicht ist das nur so ein Gefühl. Ich hatte auch den Eindruck, dass die Brasilianerinnen mit einem unglaublichen Stolz, mit einer unglaublichen Vorfreude in dieses olympische Turnier gehen. Also das ist immer noch mal was ganz, ganz Besonderes. Und wenn man sich auch mal ein bisschen in den sozialen Medien umschaut, da gab es dann Tränen bei der Übergabe der Akkreditierung vor Ort jetzt schon in Paris. Also wirklich phänomenal, was das auch auslösen kann in einem Sportler oder in einer Sportlerin. Also diese Gruppe wird angeführt von Frankreich, sportlich gar keine Frage. Ich meine, sie können sich erlauben, eine Spielerin wie Grassadi nicht zu nominieren. Und zur Erklärung für alle, die sich im Frauenhandball jetzt nicht so extrem auskennen, die hat in Tokio mit zum Goldmedaillengewinn beigetragen, zweifache Weltmeisterin, dazu auch Europameisterin. Also die hat mit der Nationalmannschaft wirklich alles gewonnen und trotzdem ist sie nicht im finalen Kader. Das sagt wirklich alles aus über eine Spielerin, die ja auch erst 31 Jahre alt ist. Also es ist nicht so, dass sie irgendwie 36, 37 Jahre alt wäre. Nein, sie ist eigentlich ja mehr oder weniger auf dem Höhepunkt ihrer sportlichen Karriere und trotzdem ist sie nicht in diesem Kader. Was tippst du denn, wer da dann alles weiterkommt in dieser Gruppe?
Also mein Tipp ist Frankreich auf 1, die Niederlande auf 2, Brasilien auf 3, Ungarn auf 4.
Okay, alles klar. Dann hätten wir das mal wieder geklärt und kommen noch mal kurz zum Kader der deutschen Mannschaft. Ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt kann man mal über das Niveau der einzelnen Spielerinnen diskutieren, gar keine Frage. Das war lange nicht mehr so einen ausgewogenen und guten Kader zusammen hatten. Oder siehst du das anders?
Nee, gebe ich dir absolut recht. Der Kader ist ausgewogen, der Kader ist jetzt auch eingespielt. Man muss ja sehen, also der Übergang seinerzeit von Henk Kroner zu Markus Gaugisch. Und er hat ja ein gut bestelltes Feld übernommen und hat diese Mannschaft jetzt auch wirklich weiterentwickelt in den letzten zwei Jahren. Und man sieht eben, wenn ein Kader die Zeit hat, sich einzuspielen, man konnte natürlich auch so Spiele nutzen wie dieses Trio an Spielen in Heidelberg, der EM-Qualifikation, um fit zu werden für die Olympia-Qualifikation, hat dort gute Leistungen gezeigt, ungeschlagen gewonnen. Ich glaube, der deutsche Kader ist wirklich gut. Und man hat eben, das muss man auch sagen, man hat mit Viola Leuchter jetzt wirklich mal eine Spielerin von dem Format, die auch aus 13 Metern mal in den Winkel fackelt, mit einer unglaublichen Wurfstärke und einer physischen Präsenz und hat natürlich diese eingespielte, ich sage immer, dieses magische Dreieck aus Xenia Smith, Emily Bölk, Alina Kreiselz für den Angriff und Xenia dann in der Abwehr. Und ich finde, der Kader ist super. Also das ist das, was, ich sage mal, ich bin kein Bundestrainer, aber das ist genau das, was ich auch mitgenommen hätte.
Wo siehst du die größte Stärke dieses Teams?
Ja, diese Eingespieltheit. Die Stärke ist eben das, dass man mittlerweile von allen Positionen gefährlich ist, was das Tempospiel betrifft und auch was den Positionsangriff betrifft. Was gut funktioniert, meine ich, ist die Kooperation zwischen Abwehr und Torfrau, auch wenn das im ersten Spiel gegen Brasilien noch nicht so gut geklappt hat. Aber wenn man sich das dann anschaut, den Spielaufbau, möglichst viel Tempo reinzubringen, aber dann auch im Positionsangriff die Alternativen zu haben, im Rückraum mit Emily Bölk, mit Alina Kreisels, mit Xenia Smits und Viola Leuchter und Julia Meithoff, die sich gut gemacht hat in der laufenden Saison, hat man im Rückraum eben viele Optionen, mit der man den Gegner vor ziemlich viele Aufgaben stellen kann. Und ich glaube, die Effizienz von den Außenbahnen ist auch besser geworden in den letzten anderthalb Jahren.
Dann sag mir bitte noch, wo Luft nach oben ist.
Luft nach oben sind wir genau bei den Außenbahnen. Die Luft wird, ich sag mal so, die Luft wird besser. Wobei ich sage, die entscheidende Sache ist, diese mentale Konstanz, nenne ich das jetzt mal, dass in den Spielen, wo es drauf ankommt, wenn du weißt, ich muss heute gewinnen, um das und das zu erreichen, das hat zum Beispiel in diesem berühmten Spiel gegen Schweden bei der letzten WM nicht funktioniert, bei der WM davor war es das Viertelfinale gegen Spanien, dass man eben die Konstanz hat, was Markus Gaugig immer so schön sagt, dass man, auch wenn man in einer Schwächephase ist, ein gewisses Niveau nicht unterschreitet, dass man eben genau eintrainiert hat, was wird in einer Situation wie der und der gemacht, wir liegen vier hinten, nicht in Hektik zu verfallen, sondern den Stiefel weiterzuspielen und sich selber wieder aus diesem Tief rauszuholen. Und dann eben, das ist ja dann auch diese mentale Konstanz, dass man eben im Kopf hat, man hält den Kopf immer hoch, man denkt immer, ich habe immer noch eine Chance. Diese Konstanz, wenn man die jetzt zeigen kann, Markus Gaugig war da sehr sicher, dass die Mannschaft da Erfahrungen gesammelt hat in den vergangenen Jahren, aber genau sowas kann ein Knackpunkt sein, wenn du in einem entscheidenden Spiel dir noch einmal sowas erlaubst wie gegen Schweden bei der WM.
Also, ich höre noch mal ein bisschen was raus. Und zwar, Wurfeffizienz ist wichtig. Da muss die Mannschaft sich noch ein klein wenig steigern. Abwehr und Torhüter zusammen funktioniert ganz gut. Gab jetzt diese Ausnahme gegen Brasilien, aber wirkte auf mich wirklich wie eine Ausnahme. Man sieht ja auch, wie viele Tore die Mannschaft dann kassiert hat in den beiden weiteren Testspielen. Und ja, Schlüsselspiel gegen Schweden. Und Viertelfinale, puh, traust du eigentlich den Französinnen zuzuzocken? Weil die wissen ja vorher, wie Deutschland gegen Schweden gespielt hat.
Ich sag mal so, ich glaube nicht, dass du als Gastgeber groß zocken wirst. Olivier Grumpholz macht mir nicht den Eindruck, er sei Zocker. Was ich so gelesen habe, ist, man will die Serie von Tokio fortsetzen. Das heißt, man will mit beiden Mannschaften Olympiasieger werden, man will ein dominantes Turnier zeigen, man will die Fans hinter sich bringen, man will diesen olympischen Spirit mitnehmen. Und ich glaube nicht, die Frage ist ja, was sollen sie zocken jetzt mit dem Spiel? Also ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen, dass sie dann mit Absicht sagen, okay, dann wir spielen lieber gegen den und den. Also wenn sie zocken wollen, dann vielleicht in der eher unwahrscheinlichen Konstellation, dass sie am Viertelfinale gegen Norwegen irgendwie aus dem Weg gehen könnte. Alles andere, glaube ich, wollen sie hier durchziehen und das Ganze bis zum Ende dann auch auf höchstem Niveau bestreiten.
Man kann natürlich auch sagen, wenn sie den Titel verteidigen wollen, werden sie irgendwann im Laufe des Turniers auf jeden Fall Norwegen schlagen müssen. So viel ist mal klar.
Ansonsten, dazu vielleicht ein wichtiger, ein interessanter Punkt, wenn man sich die letzten Finals von Großturnieren angeschaut hat. Du hast es eben erwähnt, Frankreich und Russland standen im Finale von Rio. Frankreich und Russland standen im Finale von Tokio. In beiden Fällen hat Norwegen das Halbfinale gegen Russland verloren. So, es gab noch nie in der Geschichte ein Olympiafinale bei den Frauen zwischen Frankreich und Norwegen. Und das ist, denke ich, ich glaube, das sind beide Mannschaften, die jetzt auch viel in der Vorbereitung zusammen haben. Ich glaube, das ist so ihr gemeinsamer Traum, in Lille Frankreich gegen Norwegen am 10. August das Finale zu haben.
Olympiasieger bei den Frauen wird?
Norwegen.
Die deutsche Mannschaft landet auf Platz?
4.
Und die beste deutsche Spielerin bei diesem Turnier wird?
Alina Kreisels.
Alles klar, dann hätten wir alles besprochen, was das angeht. Wichtiger Hinweis auf unsere sozialen Kanäle. Folgt uns bitte bei Facebook, Twitter, YouTube und vor allem bei Instagram. Da wird es ganz, ganz viel Material geben während des Turniers. Ich darf keine Stimmen nutzen aus der Mixzone. Das ist mir nicht gestattet. Also gibt es ein bisschen was anderes diesmal für euch. Einige Videos, ein Quiz, eine Abstimmung, Spielerin, Spieler des Spiels und so weiter und so fort. Macht da bitte sehr, sehr gerne mit. Unterstützt dieses Format auch, wenn ihr wollt, bei patreon.com/kreisab. Und jetzt gibt's erstmal die Stimme von Viola Leuchter und danach das exklusive Interview mit Markus Gaugisch. Bis nachher.
Viola Leuchter, 2 Tage sind es jetzt noch, wo wir gerade miteinander sprechen, bis ihr nach Paris fahrt. Klar, jetzt waren ein paar Testspiele und so weiter und so fort, aber die klassische Frage ist natürlich, kribbelt es jetzt schon und ist das in deinem Kopf, dass es jetzt bald losgeht?
Ich glaube, es kommt so langsam da an auf jeden Fall. Also klar, ich glaube, man realisiert es erst komplett, wenn man wirklich da ist, aber so kleine Dinge, wir haben jetzt alle Taschen schon für Olympia im Zimmer stehen und wir wissen, okay, es ist jetzt noch ein Spiel, ein Training und dann fahren wir mit dem Zug dahin. Das ist schon, ja, sehr aufregend.
Du hast jetzt in der Schlussphase der Bundesliga-Saison noch ein paar Spiele machen können. Hast du gemerkt, dass das wichtig war für dich persönlich im Hinblick auch auf die Vorbereitung natürlich und das, was jetzt noch kommt? Weil klar, ihr habt 2 Testspiele schon absolviert. Nochmal zur Erklärung, wir sprechen jetzt am Samstag vor den Olympischen Spielen miteinander. Dann gibt es noch ein abschließendes Testspiel gegen Brasilien. Aber hast du gemerkt, dass das nochmal ganz wichtig war für dich?
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, 4 Spiele habe ich noch machen können und einfach so ein bisschen wieder in diesen Flow reinkommen, ist mir in den Spielen nicht unbedingt gelungen, aber einfach, dass man sich wieder so ein bisschen dran gewöhnt, dass sich das Knie auch an die Belastung wieder gewöhnt. Da waren auch jetzt die Vorbereitungslehrgänge extrem wichtig für mich, gerade auch der athletische Input, dass man sich einfach dran gewöhnt, wie es ist, wieder auf diesem Level zu spielen und zu trainieren. Also das, ja, war, glaube ich, echt gut, dass ich so früh in Anführungszeichen wieder spielen konnte.
Hast du denn gemerkt, dass das mit der Belastung in Ordnung ist?
Ja, doch. Also am Anfang merkt man schon, okay, es zwickt hier und da noch ein bisschen, aber es ist wie bei allem. Es ist halt eine, ja, relativ schwere Verletzung gewesen. Das braucht einfach seine Zeit, bis sich das wieder so ein bisschen erholt. Aber ich bin sehr zuversichtlich und fühle mich jetzt auch schon so weit, dass man sagen kann, dass ja eigentlich keine Probleme mehr da sind.
Du hast gerade von einem Flow gesprochen und hast gesagt, du bist noch nicht so drin. Wie viel brauchst du denn noch an Zeit? Ich meine, es bleibt ja nicht mehr so viel. Und merkst du zumindest für dich persönlich, dass es in, sag ich mal, größeren Schritten vorwärts geht?
Also ich finde jetzt gerade die letzten Testspiele mit der Nationalmannschaft und auch die Trainingseinheiten haben mir schon sehr geholfen, da wieder so ein bisschen reinzukommen, allein vom Kopf, dass man weiß, okay, jetzt oder nie. Also wenn man es jetzt nicht schafft, in diesen Flow reinzukommen, ist es halt einfach blöd. Deswegen würde ich schon sagen, dass ich das auf jeden Fall jetzt auch geschafft habe und auf jeden Fall bereit bin für das, was jetzt kommt. Ja.
Was kannst du mitnehmen aus der für dich persönlich sehr erfolgreichen Weltmeisterschaft im Dezember jetzt zu Olympia?
Ja, viel. Also ich glaube, dass ich mitnehmen kann, dass man sich trauen kann, sein Spiel zu spielen. Und man kennt natürlich so ein bisschen die Abläufe jetzt. Olympia ist natürlich nochmal eine ganz andere Nummer. Aber man ist schon so ein bisschen, ja, integrierter in alle Abläufe. Und die Vorfreude einfach, weil die WM hat mir schon extrem viel Spaß gemacht. Da wird Olympia, glaube ich, mindestens genauso cool.
Wie hast du zum Beispiel alles rund um die Einkleidung empfunden? Da war ja schon eine Menge los. Das hat auch deutlich länger gedauert, als das eigentlich eingeplant war. Dann habe ich ja auch so ein bisschen mitbekommen. Wie war das für dich persönlich?
Ja, das war schon, ja, sehr spannend. Also es war einfach so das erste Mal, wo man so gemerkt hat, wie groß diese ganzen Spiele eigentlich sind, wie viel dahinter steckt. Also ich weiß nicht, in was für einem Wert wir da jetzt Klamotten bekommen haben. Das ist schon echt unglaublich. Und klar, ein paar Sachen haben wir nicht komplett gepasst, aber das kann man ja irgendwie zur Seite tun.
Das Trikot passt auf jeden Fall. Das ist das Allerwichtigste. Und ja, Ziele, da liest man ja das eine oder andere. Jeder hat vielleicht für sich persönlich auch andere Ziele. Ich habe aber gelesen, als Mannschaft, ihr wollt ins Halbfinale. Das ist sehr ambitioniert. Das liegt aber natürlich auch daran, dass man das jetzt in vielen Turnieren immer knapp verpasst hat. Glaubst du, dass das realistisch ist bei diesem Turnier? Habt eine schwere, eine knackige Vorrundengruppe?
Ich glaube, das kann man leider einfach nur so von Spiel zu Spiel gucken. Also die Vorrundengruppe ist einfach extrem gut. Wir wollen eigentlich alles gewinnen, was geht. Und uns dann eine gute Ausgangslage fürs Viertelfinale eben schaffen. Und ich glaube schon, dass es nicht unrealistisch ist, sonst würden wir das nicht sagen. Aber ja, wir wollen das einfach, das zählt halt, dass wir es unbedingt wollen, in dieses Halbfinale zu kommen, beziehungsweise so weit zu kommen, wie es geht. Und da werden wir dann schauen, wie sich das verhält.
Glaubst du, es kommt dir entgegen, dass jetzt mit Julia Maithoff eine sehr erfahrene Spielerin mit dabei ist, die beispielsweise im Dezember noch gefehlt hat, wo du, ich will nicht sagen, auf dich alleine gestellt warst, auf der Position, das ist nicht so, aber sie hat natürlich auch sehr viel Turniererfahrung jetzt gesammelt in den letzten Jahren.
Ja, also allein habe ich mich nie gefühlt auf der Position, aber klar, also Jule und ich verstehen uns auch so sehr gut und das hilft mir auch, ja, einfach immer mal so ein kleines Feedback zu bekommen, was man jetzt hätte besser machen können, aber das kriege ich von vielen aus der Mannschaft. Aber natürlich ist es schön, wenn man einfach zu zweit sich diese Verantwortung teilen kann für so eine Position. Und das klappt bei uns, glaube ich, sehr gut.
In dem Interview, das alle jetzt gleich hören können mit Markus Gaugisch, das ein bisschen länger ist, da hat er davon gesprochen, dass ihr sehr viel simuliert habt, beispielsweise das frühe Aufstehen. Ja, also weil ihr einmal sehr früh aufstehen müsst mit dem Spiel um 9 Uhr gegen Slowenien, natürlich auch ein absolutes Schlüsselspiel. Er hat dann auch ein bisschen davon gesprochen, dass es sehr viele Gespräche gab, auch mit ehemaligen Athleten und Athletinnen. Was hast du aus diesen Gesprächen mitgenommen, auch aus dieser Simulation beispielsweise von dem frühen Aufstehen? Wie war das für dich und was kannst du persönlich tun, damit all das, was passiert, wenn ihr jetzt dann am Montag in den Zug steigt und besser dann aussteigt natürlich, dich nicht erschlägt?
Ja, also das frühe Aufstehen ist, glaube ich, einfach eine Sache, die muss man halt so hinnehmen. Ist jetzt, glaube ich, auch für mich persönlich jetzt nicht die Welt. Dann steht man halt mal ein paar Stunden früher auf. Aber es war, glaube ich, sehr gut, dass wir das einfach mal so gemacht haben, weil jeden Tag um 9 zu trainieren macht man jetzt auch nicht unbedingt, beziehungsweise zu spielen erst recht nicht. Ja, und sich dann da halt voll zu fokussieren, ist, glaube ich, das Wichtigste, dass man halt weiß, okay, ich brauche so und so viele Stunden Schlaf, ich brauche das, um gut abschalten zu können. Das, ja, konnten wir in den Wochen so ein bisschen einfach rausfinden, was jede individuell so braucht, um halt komplett in diesen Fokus reinzukommen. Und da haben natürlich auch die Gespräche geholfen mit, ja, Leuten, die halt schon mal bei Olympia waren, die halt auch so ein bisschen davor gewarnt haben, dass es einfach sehr viel Ablenkungspotenzial gibt mit den ganzen anderen Sportarten drumherum. Also wir haben mit Leuten gesprochen, die halt auch gesagt haben, dass ja für sie Olympia eigentlich nur eine gute Erfahrung ist, wenn man auch erfolgreich gespielt hat und nicht, weil man so und so viele andere Sportarten sich angucken konnte. Also ich glaube, das, ja, war einfach so eine wichtige Message, um auch zu zeigen, ja, wir fahren da halt hin für unser Turnier und natürlich wollen wir auch diese Olympiastimmung aufsaugen, das werden wir auch machen, aber dass wir halt schon beim Fokus auch bei uns bleiben.
Dann wünsche ich dir und der Mannschaft natürlich dafür viel Erfolg. Dankeschön.
Danke auch.
Ich habe hier so einen schönen Zettel vorbereitet. Normalerweise habe ich das nicht, aber diesmal musste ich mir ein paar Notizen machen, wenn man schon mal ein bisschen länger mit dem Bundestrainer plaudern kann. Aber das Erste, was ich gerne wissen möchte, wie geht's dir?
Gut, sehr gut.
Also, sehr gut, schön.
Ja, wirklich sehr gut. Vor allem heute spüre ich dieses, ja, nochmal mehr Power, weil jetzt einfach das alles, was wir uns erträumen, noch näher rückt und wir haben jetzt zwei Phasen Vorbereitung hinter uns und als ich heute Morgen in den Bus gestiegen bin, hatte ich so das Gefühl, so jetzt wird es konkret und entsprechend geht es mir gut.
Kurz zur Erklärung für alle, die zuhören oder zuschauen. Heute ist der 11. Juli. Das bedeutet, es ist noch ein bisschen was hin. Es wurden jetzt auch noch keine Vorbereitungsspiele absolviert. Aber vielleicht kannst du mal erklären, mit welchen Gedanken gehst du so in diese Spiele rein? Möchtest du noch viele ausprobieren oder möchtest du eigentlich das, was ihr euch in den letzten Jahren erarbeitet habt, seitdem du diese Rolle übernommen hast, eigentlich nur, ja, verfestigen, sag ich mal?
Ja, ich glaube, ausprobieren, Dinge werden wir sicherlich machen, die wir jetzt noch nicht in der Weise gespielt haben. Das glaube ich schon, weil wir jetzt eben auch Zeit hatten, etwas, ja, unser Repertoire ein bisschen zu erweitern. Das werden wir sicher ziehen, weil du da solche Dinge auch unter Wettkampfbedingungen eben auch mal probieren musst. Aber ansonsten geht es einfach jetzt darum, dass wir das, was wir haben, nochmal in den Feinschliff bringen, nochmal abprüfen, vor allem dann vor Publikum, im Länderspiel, einfach nochmal versuchen, auf den Punkt zu spielen, um dann unsere Erkenntnisse zu ziehen, damit wir auch gut präpariert nach Paris gehen können.
Eben als wir schon ein bisschen geplaudert haben, hast du gesagt, Vorbereitung bislang, Kienbaum war überragend, auch die Location in Oberstaufen war überragend. Ich habe das ja so ein bisschen aufgeteilt. Es war einmal so ein athletisches Vorbereitungsteil. Grammatikalisch sage ich jetzt dazu nichts. Du bist ja auch Lehrer eigentlich, von daher. Das müsste ich eigentlich schneiden, mache ich aber natürlich nicht. Aber ihr habt das eingeteilt in zwei Stücke, wo ihr gesagt habt, das Erste, was ihr macht, die erste Phase, Athletik, zweite Phase dann viel mehr Handball, weil eigentlich wäre jetzt auch Saisonvorbereitung, ne? Darf man nicht vergessen.
Ja, genau, also der Plan war oder eigentlich dreigeteilt, wenn man es genau nimmt, also der erste Block war zweiwöchig im Allgäu, zwei Drittel Athletik, ein Drittel Handball, also Dr. Simon Overkamp, unser Athletik-Bundestrainer, hat da die ersten Rechte gehabt, er hat seine Sachen gesetzt und ich habe drumherum gebaut, also das war gut. Dann war eine Woche Pause nach dem harten Trainingslager im Allgäu. Dann ging es nach Kienbaum. Da waren wir jetzt oder sind wir jetzt gerade heute hierher gefahren. handballerischer Schwerpunkt in einer super Location, einfach schon so ein kleines olympisches Dorf mit den Volleyballmännern zum Beispiel, die sich auch vorbereitet haben, Kanuten, Judoka, Leichtathleten, einfach so ein bisschen dieses Flair schon aufzusaugen, das haben wir gemacht, aber auch in der Ruhe, in Kienbaum war das und jetzt wird es immer enger, jetzt sind wir wieder hier in der Stadt, wir sind im Hotel, also das ist das, wie wir so aufgebaut haben, aber ich glaube, über so eine lange Phase war es wichtig, auch ein bisschen ja, von attraktive Umgebung eben auch zu haben, weil, wie du gerade gesagt hast, die Saisonvorbereitung läuft und wir haben natürlich auch die Verantwortung den Vereinen gegenüber, dass die Spielerinnen in einer guten Form zurückkommen, weil 2 Wochen später müssen sie schon wieder leisten, wenn die Olympischen Spiele vorbei sind und entsprechend schauen wir da drauf auch.
Ihr habt jetzt natürlich bewusst auch diese Orte ausgewählt, ist ja gar keine Frage, aber ich habe zum Beispiel gesehen, die Niederländerinnen, die waren auf Fuerteventura, ja, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. War das bei euch auch eine Option zu sagen, wir gehen ein bisschen weiter weg, raus aus Deutschland für komplette Ruhe?
Nein, wir hatten komplette Ruhe. Also wir haben vor allem im Allgäu etwas gesucht, wo wir in einer attraktiven Umgebung sind, Berge und Wasser, also der Alpsee, die Berge dazu, das ist eigentlich grundsätzlich eine total schöne Gegend, ist eine Urlaubsgegend und trotzdem war das harte Training das, was wir gebraucht haben. Dazu muss ich nicht in ein Flugzeug steigen und irgendwo in den Sand fliegen. Also wir sind nicht zum Urlaub da, sondern zum Training, wir bereiten uns vor. Und deshalb haben wir das so gewählt und die Ruhe hatten wir da, also total. Die Spielerinnen waren in Wohnungen untergebracht, sie hatten genug Ablenkung vom Liga-Alltag, auch glaube ich so langsam eingrooven wieder Richtung Olympische Spiele.
Als wir das letzte Mal miteinander gesprochen haben, da hattet ihr euch gerade für diese Olympischen Spiele qualifiziert und da habe ich dich dann gefragt, wie schwer wird das für dich sein, auf 14+3 reduzieren zu müssen? Dann hast du gesagt, ja, ich muss aber sonst auch immer auf 16 sozusagen reduzieren. Aber war es jetzt härter?
Ja, natürlich. Es war natürlich härter, weil bei 14 triffst du halt auch eher noch jemanden, der sonst schon dabei war immer. Also das, denke ich, darf man nicht vergessen. Das ist eine harte Auslese, ganz klar. Vor allem Olympische Spiele sind nur alle 4 Jahre. Und ja, klingt jetzt vielleicht ein bisschen falsch. So ein Turnier kommt jedes Jahr neu. Du bist also schneller wieder da. Du hast schneller wieder die Chance, dazu zu gehören. Und deshalb war das schwer, ganz klar. Das macht man auch im Trainerteam nicht gern. Das mache ich persönlich nicht gern, weil ich eben sehe, wie viel Herzblut und Energie die Spielerinnen auf der Platte lassen und dann hätte es jede verdient, aber so sind die Regeln und das ist Leistungssport und ich glaube, jede Spielerin wächst damit auf und muss damit umgehen, das gehört eben dazu.
Bei den Männern gab es die ein oder andere Überraschung und natürlich war dann bei der Pressekonferenz in Hennef die Frage der Journalisten, warum der nicht? Ich möchte natürlich auch mit dir über Entscheidungen sprechen. Zunächst mal, wie bist du das Ganze angegangen? Wie hast du die Spielerin informiert?
Ja, das ist auch ein Prozess. Wir haben lange überlegt im Trainerteam, wie wir das machen, weil es gibt ja ganz unterschiedliche Vorgehensweisen. Also wir haben auch, mein Co. Jochen Beppler und ich haben auch ja beim DOSB Fortbildungen mitgemacht, also Calls mitgemacht, wo einfach Erfahrungen getauscht wurden. Ich habe mich bei Trainerkollegen informiert, habe mit ehemaligen Spielerinnen gesprochen, wie sie es erlebt haben und wir haben unseren Weg gefunden und natürlich so eine Nachricht, die A, will man sie nicht unbedingt gerne aussprechen, B, ist die Aufnahmesituation sicherlich brutal. Deshalb war klar, es gibt ein Gesprächsangebot und dann haben wir uns zusammengesetzt und haben das eben kommuniziert mit den Spielerinnen in einem, ja, ich glaube, in einem Rahmen, der erträglich ist oder akzeptabel ist. Ja, natürlich gibt es immer verschiedene Möglichkeiten, aber um das ging es nicht, sondern die Entscheidung muss tragbar sein und wir haben versucht, so viel Gedanken wie möglich da reinzusetzen und das haben wir gemacht und so sind wir dann auch dazu gekommen.
Magst du ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern und erzählen, wie ihr das genau angegangen seid? Weil ich glaube, das ist echt spannend.
Also die Spielerinnen wussten genau, wann der Tag da ist, dass vorher nichts passiert, dass man da auch einfach sich drauf verlassen kann. Ich werde nicht von 0 auf 100 mit etwas konfrontiert, was ich nicht vorbereitet habe. Das war klar, dann der Rahmen war klar, dann haben wir uns zusammengesetzt mit den Positionskolleginnen und haben das in dieser Runde eben gesprochen. Und ganz wichtig ist, glaube ich, meine Tür war dann immer offen. Also wenn noch weitere Infos kommen wollten oder sollten, dann bin ich natürlich immer oder sind wir natürlich immer gesprächsbereit. Und das ist, glaube ich, wichtig, dass die Spielerinnen das wissen.
Bei 2 Spielerinnen war, glaube ich, nicht klar, wie sieht's gesundheitlich aus. Eine war Viola Leuchter, die hat aber am Ende immer wieder gespielt, auch für Leverkusen. Ja. Gut, da war natürlich noch die Situation mit Amelie Berger, aber es geht mir auch um eine 2. Spielerin, die noch in diesem 14er-Kader ist, die eine wichtige Spielerin ist mit Annika Lott. Die hatte zuletzt
starke Probleme. Wie sieht es bei ihr aus?
Gut. Sie hat das Allgäu gut überstanden. Das war hart, aber das Knie oder die Verletzung hat das gut mitgemacht. Sie wird auch dann top betreut. Also ich finde unsere medizinische Abteilung, unsere Physiotherapeutinnen Edith Pastors und Steffi Schneider arbeiten Tag und Nacht. Das ist super und haben das gut gemacht. Und entsprechend konnten sie die Belastung puffern beide. Also Annika Lott ist, glaube ich, jetzt wieder auf einem guten Stand. Natürlich, sie hat 3 Monate nicht gespielt, glaube ich, grob anders seit dem Final Four. Das dauert natürlich, aber sie ist so fit, dass sie der Mannschaft das geben kann, was sie auszeichnet.
Ich denke, fangen und werfen kann sie noch.
Das kann sie und das, glaube ich, wird sie auch nicht verlangen.
Ja, alles klar. Gibt es Spielerinnen in den letzten Monaten, wo du sagst, die haben sich besonders positiv entwickelt, dass der Schritt relativ schnell nach oben gegangen jetzt?
Ja, also ich finde, dass Sarah Wachter in den letzten Monaten unfassbare Zahlen erreicht hat. Also sie hat im Schnitt 40% gehalten in den letzten 8 Wochen. Oder so, also seit der Olympia-Quali hat da wirklich hervorragende Leistungen gezeigt. Das ist natürlich bei einer Torhüterin eben auch, man hat einfach die Statistik, die da einfach wasserdicht ist. Und ja, sie hat sich wirklich sehr, sehr gut präsentiert in der Zeit. Und ansonsten waren alle Spielerinnen jetzt, wenn sie auf der Platte waren, echt stark. Also das muss man sagen. Also wir haben unsere Champions League Teilnehmerinnen, das waren 4 Stück. Also die Biedekalmer sind ins Finale eingezogen mit einer unfassbaren Leistung von Xenia Smits im Halbfinale. Alina Kreselz hat im Spiel um Platz 3 gezeigt, dass der Abgang Metz sehr wehtun wird. Also das war auch eine fantastische Leistung. Und Antje Döll und Jenny Behrendt haben auch in beiden Spielen total solide gespielt, haben super verteidigt. Und das ist eben einfach aller Ehren wert, das auf dem Niveau zu zeigen über eine lange Saison. Das hat mich als Nationaltrainer natürlich und als Bundestrainer natürlich sehr glücklich gemacht.
Hat dir beispielsweise der Auftritt von Jenny Behrendt in Budapest dabei geholfen, so eine Entscheidung zu treffen, wie zum Beispiel, ich gehe nur mit einer Rechtsaußen ins Turnier? Weil ich glaube, das ist ja so eine Situation, da habt ihr euch vielleicht am meisten Gedanken drüber gemacht. 3 Kreisläuferinnen braucht man sehr wahrscheinlich, weil die auch unterschiedlich sind. Also ihr habt jetzt nicht 2 Kreisläuferinnen, die beide vorne und hinten exakt gleich spielen. Genau. Und das macht es vielleicht schwieriger.
Ja, natürlich ist es so, wenn eine Spielerin alleine die Position begleitet, man kennt diese Beispiele ja aus dem Männerbereich, dann ist Stabilität einfach gefragt. Jenny hat über das ganze Jahr gespielt, also sie hat alle Bundesligaspiele gemacht, hat alle Champions League Spiele gemacht, waren glaube ich dann am Ende auch 20, wenn ich das richtig zusammengerechnet habe. Und saß nicht nur auf der Bank, sondern hat A, super verteidigt, hat B, vorne ihren Job gemacht und hat sich dann auch selber dann in Phasen, wo sie mal nicht so sicher war, dann wieder selber rausgezogen. Also das ist einfach eine sehr, sehr stabile Leistung. Und ja, nichtsdestotrotz ist die Entscheidung schwer, weil Amelie Berger auch sprüht vor Spielfreude, hat das gut gemacht. Aber wir müssen eben als Trainerteam schauen, was gibt die größte Erfolgswahrscheinlichkeit. Und so sieht man ja auch das bei den anderen Ländern. Also ich glaube, die Däninnen, die haben links und rechts nur eine Spielerin fix dabei, wenn ich das richtig...
Und ich glaube sogar im Plus-3-Kader
ist keine dabei, genau. Ja. Also das ist ja nichts, was jetzt die Deutschen erfunden haben, sondern das ist etwas, was jeder Trainer hat. Und ich bin super glücklich mit den 14 Plus-3, die ich jetzt habe, die jetzt hier sind, und auch der 21er-Kader im Allgäu, ja, unfassbare Willensleistungen. Also alle haben sich reingehauen, egal wie groß oder klein die Chance war, und das war toll zu sehen. Deshalb vertraue ich 100% diesem Kader. Und ich weiß, wenn etwas passiert, dann stehen Dina, Amelie und Mia Czocke genauso sofort auf der Platte und werden alles dafür tun, dass wir unsere Teamleistung, und um die geht's, einfach nach oben schrauben.
Schaust du viel dann auch auf die anderen Kader und bist dann gespannt auch, was die da so veröffentlichen? Weil wir haben gerade jetzt über Dänemark gesprochen. Ich war fast schockiert, dass Jesper Jensen sagt, ich nominiere nur eine Außen auf jeder Seite. Das ist schon ein hohes Risiko.
Ja, klar. Aber Trine Östergaard hatte ich 2 Jahre oder 3 Jahre in Bietigheim. Die hat, glaube ich, kein Spiel verpasst. Also, und hat da auch sehr, sehr viel gespielt. Hat für das Nationalteam eigentlich Turniere alleine bestritten. Also die hat natürlich auch einen wahnsinnigen Erfahrungsschatz. Also es ist für sie kein Problem, jeden zweiten Tag 60 Minuten zu gehen. Und mit Emma Fries auf der anderen Seite ist auch so ein Kaliber da. Also ja, man muss sich's überlegen, und wichtig ist ja, dass man einfach einen Plan B dann hat. Also ich denke mir, dass Jesper sicherlich auch vor allem auf der linken Seite mit Emma Fries immer mal wieder auch einen Wechsel vollziehen wird. Sie spielen dann mit 2 Kreisspielerinnen, spielen einen Übergang oder spielen gleich mit 2 Kreisspielerinnen, dass sie eben die Linksaußenposition dann nicht so besetzen. und dann im Rückzug und im Gegenstoßspiel dann ihre Playmakerin auf Außen stellen können. Also das sind alles Modelle, die man einfach sich im Vorfeld überlegen muss. Und da hat man viel Varianten und dann muss man sich entscheiden für eins, ohne, wie es im Leistungssport ist, eben die Garantie zu haben, dass es funktioniert. Und bei dem Kader, also wenn ich jetzt nochmal zu uns schaue, ist die Entscheidung schwer, weil alle, wie ich gesagt habe, alle super mitziehen, einen tollen Job machen und deshalb ist es mir nicht bange, egal wie es ist.
Ist dann zum Beispiel auch eine Überlegung, Julia Meitow vielleicht mal auf Rechtsaußen zu stellen, dann taktisch? Es gibt ja auch Spielzüge, die darauf ausgelegt sind, dass die Rechtsaußen dann rüberkommen und vielleicht aus dem Rückraum abschließt?
Ja, also Julia Meitow kann das, kann auch vor allem auch auf Außen spielen. Wir hatten, das ist auch etwas, was wir schon ein bisschen länger einfach im Kopf hatten, weil wir ja schon wussten, ja, vielleicht schaffen wir die Quali für die Olympischen Spiele. Entsprechend haben wir da auch schon Gedanken eben auch in diese Richtung gehabt, ohne es final zu wissen, wie wir es dann machen. Und Jule wird sicherlich dann auch die Möglichkeit haben oder Jenny die Möglichkeit haben, mal Pausenzeiten zu generieren und entsprechend ist mir da nicht bange. Ich bin allerdings auch jetzt nicht sofort überzeugt gewesen, dass wir jetzt irgendwas verändern müssen, nur weil Julia eben dann auf der Außenposition spielt. Also zunächst ist es so, dass sie sowieso schon viel Last tragen muss. Es sind 14 nur, da wird Julia sicherlich einen Haufen Spielzeit haben. Wenn wir sie dann auf Außen stellen und dann noch wieder was Neues machen, sie wieder in die Verantwortung bringen, dafür haben wir uns jetzt erstmal nicht entschieden, sondern sie soll dann da ihren Job machen, soll gut verteidigen, soll die Bälle reinschießen, die sie von außen bekommt. Und ansonsten ist es eben dann eben auch die Möglichkeit, Jenny mal Verschnaufpause zu geben und dann wird Jule sicher ihren Job machen.
Apropos Verschnaufpause, das seht ihr dann oder hört ihr besser gesagt in dem Gespräch mit Alfred Gieslers. Dann habe ich auch schon danach gefragt, weil es bei den Männern nochmal extremer ist. Die spielen nicht einmal zur gleichen Anwurfzeit in der Vorrunde. Das ist bei euch ein bisschen anders. Ihr habt hinten raus zwei Spiele um 19 Uhr gegen Dänemark und Norwegen. Ihr fangt an gegen Korea um 16 Uhr, dann Schweden 14 Uhr und dann das, glaube ich, Schwierigste vom Kopf her. Ich weiß gar nicht, ob es vom Körper her so schwer wird. Was denkst du? 9 Uhr gegen Slowenien.
Ja, ist was Außergewöhnliches. Haben wir trainiert jetzt diese Woche. Also ich glaube, da ist es auch wichtig, das mal vorzubereiten. Einfach, dass man weiß, wie der Tagesablauf sein wird. Also dass wir einfach wissen, okay, an dem Abend davor gibt es gewisse Rituale, die wir anders gestalten müssen. Also sonst haben wir immer am Spieltag unsere Abschlussbesprechung gemacht, dann auch die Aufstellung bekannt gegeben. Das ist normalerweise am Spieltag der Fall und entsprechend müssen wir das jetzt nicht morgens um 6 machen, sondern werden das am Tag vorher machen. Und das sind alles Dinge, die wir schon versucht haben vorzubesprechen. Wir sind auch jetzt am Mittwoch um 5:30 haben wir uns schon draußen getroffen, haben eine Aktivierung gemacht, haben früh gefrühstückt, haben um 8:30 mit dem Training begonnen, sodass es um 9 Uhr bereits mal geknallt hat in der Halle. Also dass es auch dann kein Wurftraining war, sondern so ein ganz normales Handballtraining mit Spielphase, mit normalem Zielspiel 6 gegen 6. Und dass man das einfach mal vorbereitet hat. Ich denke, du wirst nie final komplett vorbereiten können, aber du kannst es andeuten, weil in Paris werden andere Dinge noch dazukommen. Du läufst halt nicht alleine in den Frühstücksraum, du hast nicht deinen eigenen Bus, der dich zum Spielort bringt, sondern das sind alles Dinge, die längere Zeit in Anspruch nehmen werden und deshalb werden wir es nicht 1-1 simulieren können, aber einfach mal dieses Gefühl zu haben, um 9 Uhr kann es auch mal Körperkontakt geben. Das war, glaube ich, jetzt schon gut, dass wir es gemacht haben und ich freue mich auf das Spiel und ich denke, den Rest wird das Adrenalin dann bringen.
Als wir eben auch vor der Aufzeichnung miteinander geplaudert haben, da hast du gesagt, du warst 2004 in Athen. Ich weiß nicht, wie viel du da gesehen hast, aber hast auch gesagt, das waren natürlich andere Spiele. Ich war 2012 in London. Mich hat es ein bisschen erschlagen, aber im positiven Sinne. Ich war aber ja auch natürlich nur Zuschauer. Das ist nochmal was ganz anderes, wenn du dann als Spielerin da in so ein Turnier gehst. Was habt ihr getan, um die Spielerinnen darauf vorzubereiten? Denn ich halte das für nicht simulierbar, egal wie viele Gespräche man führt.
Ja, das glaube ich auch. Also trotzdem musst du das Mögliche tun. Also das Mögliche tun, um möglichst viele Zufälle dann mal schon mal rauszunehmen. Also wir haben mit Sportlerinnen und Sportlern gesprochen, die schon Olympische Spiele hinter sich haben. Einzelsportlerinnen, Mannschaftssportler. Also wir hatten wirklich viele Gespräche mit Spielerinnen oder Sportlerinnen und Sportlern, die erfahren sind in dem Bereich, die ihre Erfahrung geteilt haben.
Entschuldigung, wenn ich dazwischen gehe, aber was sagen die dann konkret?
Ja, dass es natürlich drumherum mehr ist als eine normale WM. Also wenn man zurückschaut in Dänemark bei der Weltmeisterschaft, wir sind in diesem Hotel 2 Wochen, 3 Wochen und der einzige Weg, der ansteht, ist aus dem 4. Stock in den Essenssaal und dann kannst du raus in die Stadt, wann du möchtest, kannst in Ruhe einen Kaffee trinken, das werden alles Dinge sein, die nicht in dem Rahmen stattfinden können. Du fährst mit deinem eigenen Bus zur Spielstätte, im Kraftraum bist du allein als Mannschaft, hast dann die ganzen Abläufe, die gewohnt sind, das wird eben dort nicht so sein. Also das haben alle gesagt, das haben alle den positiven Effekt auch rausgehoben. Dieses Spirit, der dort eben im Olympischen Dorf ist, glaube ich, den muss man aufsaugen, mitnehmen. Auf der anderen Seite muss es klar sein, dass wir zwar froh sein dürfen, dass wir dabei sind, aber es ist ein Turnier, es ist 20x40 auf dem Handballfeld und wir wollen bei dem Turnier das Maximale rausholen. Und das ist das Wichtige und wir werden nachher nicht daran gemessen, wie toll wir es in Paris fanden, sondern ob wir erfolgreich waren oder nicht für uns. Und das haben wir immer wieder rausgestellt und das kommt auch aus dem Team. Also es ist jetzt nicht nur so, dass wir Trainer sagen, Leute, denkt dran, wir sind da, um jetzt die Top-Leistung zu bringen, sondern das sind Dinge, die die Spielerinnen genauso formulieren und ich glaube, jeder ist sich seiner Verantwortung bewusst und entsprechend wird man klar wissen, es wird mehr Einflüsse geben, aber was zählt ist der Sport und nur dann wird's eine tolle Zeit in Paris, wenn wir auch erfolgreich sind, sonst ja, warst du dabei, aber nimmst wahrscheinlich eher negative Gedanken mit.
Die Männer waren sehr offensiv, die haben gesagt Halbfinale. Was ist eure Zielsetzung? Weil ich meine, wenn man einmal da ist, also dass ihr nach Lille wollt, da müssen wir nicht drüber reden, genau. In dieses Viertelfinale. Ja. Aber wenn man im Viertelfinale spielt, da gibt es ja dann auch nochmal einen großen Unterschied. Man könnte spielen gegen Frankreich vor 27.000. Das ist nicht einfach, sagen wir es mal so. Man könnte aber auch gegen eine andere Mannschaft spielen, wenn man eine gute Vorrunde spielt.
Genau, also ich sehe es als 3 Schritt. Zunächst müssen wir nach unserer eigenen Leistung gucken. Wir müssen unsere Leistung ans Maximum drücken. Dann haben wir, glaube ich, auch gegen alle Teams eine Chance. Wir haben 3 Schwergewichte in der Vorrunde. Wenn wir Frankreich aus dem Weg gehen wollen in dem Viertelfinale, dann müssen wir einen der Großen schlagen. Gehen wir mal davon aus, dass Frankreich seine Hausaufgaben macht. Kann natürlich auch immer was passieren, ganz klar. Aber die sind schon Favorit auf Platz 1 in der anderen Gruppe. Deshalb wäre es natürlich toll, wenn wir diesem Spiel gegen Frankreich in dem Viertelfinale aus dem Weg gehen können. Also das ist klar. Deshalb ist die Vorrunde auch sehr, sehr wichtig. Und wenn wir in diesem Viertelfinale sind, dann wollen wir natürlich ins Halbfinale. Also ich finde auch nicht, dass das offensiv ist. Es sind die gleichen Teams wie bei der Weltmeisterschaft. Auch da haben wir gesagt, wir wollen in dieses Halbfinale jede Spielerin und wir im Trainerteam, wir wollen das. Ganz klar. Wir arbeiten jeden Tag da dran, die Möglichkeiten so hochzuschrauben, dass wir jetzt mal den Schritt gehen. Es gibt keine Garantie, wir müssen an die Topleistung ran, aber wir müssen uns auch nicht verstecken vor einem Ziel, weil die einzigen, vor denen wir uns rechtfertigen müssen, sind wir selbst. Alles andere, muss ich sagen, ist mir völlig egal. Also es geht nur um das, was wir als Team erreichen und wir sind diejenigen, die ja abprüfen, ob es genug war oder nicht. Und jetzt hoffe ich, dass wir uns gut präparieren, sodass wir auch diesen Weg gehen können.
Was macht dich zuversichtlich, dass die Mannschaft diesmal in der Lage ist, den Erwartungsdruck standzuhalten, ja auch dem eigenen, dass man in dieses Halbfinale will? Was macht dich da zuversichtlich?
Ich glaube, dass wir Stück für Stück gewachsen sind. Also wenn man jetzt mal die Kader der Top 3 mal anguckt, da spielt keine Spielerin nicht in der Champions League. Und das über Jahre, bei Dänemark gar niemand. Also es sind alles Champions League Top-Spielerinnen. In Norwegen ist es Camilla Herrem, die könnte aber auch in jeder Champions League Mannschaft als Nummer 1 auflaufen. Bei den Französinnen sind noch 3 Spielerinnen, die Nantes sind, die nur European League spielen, aber die haben auch alle schon sehr, sehr viel internationale Erfahrung gesammelt. Das heißt, da sind wir mit dem Kader noch nicht. Also wir wachsen, wir haben immer mehr Spielerinnen, die in der Champions League auch das machen. Aber wenn wir die schlagen wollen, dann müssen wir wirklich einen super Tag haben. Also das ist ganz klar und an dem arbeiten wir und mich macht einfach zuversichtlich, dass wir jetzt zum Beispiel, wenn das Mentale, das ja oft auch angesprochen wird, also wir haben, finde ich, eine sehr, sehr starke mentale Leistung erbracht, als wir die Quali gespielt haben, weil da konnten wir ja wirklich nicht viel gewinnen. Also weil jeder hat gesagt, ihr müsst es rocken, es ist in Deutschland, es sind 2 Gegner, die auf Augenhöhe sind, die werdet ihr schon schlagen und das war mit Bravour. Also es war ja in keiner Sekunde irgendwie gefährdet und das hat mich wirklich gefreut, dass wir diesen Fokus gepackt haben. Zudem macht mich zuversichtlich, dass wir unser Repertoire erweitern konnten. Wir haben jetzt mehr Möglichkeiten, weil wir länger zusammen sind, weil wir nochmal ein paar Impulse gesetzt haben, sodass ich hoffe, dass wir auch, wenn wir wieder mal in eine Phase kommen, in der wir strugglen, dass wir dann halt das ein oder andere Werkzeug mehr haben.
Zwei Fragen habe ich noch und dann kommen wir zu meinem kurzen verbalen 7-Meter-Werfen. Ich muss nämlich hier immer auf die Uhr gucken. Ich weiß, du antwortest gern lang. Ich mag das auch sehr.
Ich mach kurz.
Planst du dieses Mal noch mehr zu rotieren? Du hast das bei der WM schon so ein bisschen angefangen, finde ich, auch im Vergleich zu der Europameisterschaft im Jahr davor.
Das hängt sicherlich an der Form der Spielerinnen. Also es ist ja nicht so, dass wir uns auf die Bank setzen und sagen, wow, heute rotieren wir nicht. Also das ist ganz klar. Aber am Ende geht es darum, Spiele zu gewinnen und nicht um Spielzeit zu verteilen. Dafür sind wir auf zu hohem Niveau und die Besten spielen, ganz klar. Und ich hoffe, dass aber viele auf eine Bestleistung kommen, sodass wir auch rotieren können, um unseren Level einfach über 60 Minuten oder vielleicht dann auch über mehr Spiele in kurzer Zeit halten zu können.
Worüber machst du dir im Hinblick auf diese Olympischen Spiele, was deine Mannschaft angeht, am meisten Gedanken?
Oh, ich habe schon Angst gehabt, dass du sagst Sorgen. Sorgen machen mir gar keine.
Das habe ich gerade überlegt, ob ich das so formuliere oder Befürchtung oder irgendwas. Ja, das war mir zu negativ.
Nein, das stimmt. Also das mache ich mir gar nicht. Ich freue mich wahnsinnig, mit diesem Team jetzt dahin zu gehen. Ich bin also mega on fire. Es könnte sofort losgehen. Also ich freue mich jetzt, dass wir hier noch das Spiel haben, dass wir in Stuttgart noch Spiele haben. Aber ich mache mir keine Sorgen. Ich freue mich einfach, dass wir dieses Erlebnis anpacken und ich bin mir sicher, dass wir Vollgas geben werden.
Also ich habe sehr viele Fragen. Ne? Du siehst den Zettel, den ich vorbereitet habe, aber wir müssen langsam aber sicher zum Ende kommen. Deswegen, das sind so Rapid-Fire-Fragen, sage ich jetzt mal. Schafft es eine deiner Spielerinnen ins All-Star-Team, ja oder nein?
Ja, wobei es egal ist. Also wichtig ist, dass wir als Team da sind.
Aber würde ja bedeuten, dass eine schon so herausgeragt hat,
gut.
Ja, auch im Feld der Mannschaften.
Dann müssen nur noch im Maximum 16 nachziehen, dann ist alles gut.
Das wäre nicht schlecht. Welche deiner Spielerinnen wird uns alle überraschen im positiven Sinne?
Oh.
Ich habe natürlich jetzt das Gespräch mit Alfred Gislason schon aufgezeichnet, deswegen weiß ich, wie er darauf reagiert hat, aber ich bin gespannt, was du sagst.
Also ich hoffe, dass mich alle überraschen, also wirklich alle überraschen und da bin ich mir auch sicher, deshalb will ich keine rausnehmen. Ich freue mich, dass jede ihre Rolle tragen wird.
Du kannst dir jetzt was aussuchen.
Ja.
Was bei euch perfekt funktioniert, eine der beiden Sachen aber nur. Abwehr oder Wurfeffizienz?
Abwehr.
Warum?
Das ist die Basis. Wenn wir gut verteidigen, dann werden wir auch viele Chancen haben, vorne Tore zu erzielen und dann werden wir auch zu einer Wurfeffizienz kommen, die uns hilft.
Übrigens, Alfred Gislason hat Wurfeffizienz genommen, aber er hatte den Rückzug noch zur Auswahl.
Ach so.
Ja? Deswegen, da habe ich ihm was anderes angeboten. Was ist eure größte Stärke und wahrscheinlich wirst du jetzt sagen, dass wir eine Mannschaft sind, aber vielleicht was anderes?
Abwehr.
Okay, sehr gut, sehr gut. Und dann habe ich noch eine letzte Frage, die konnte ich auch bei den Männern ein bisschen anders formulieren, weil da zwei ganz große ihre letzten Spiele absolvieren werden. Das ist bei den Frauen ein bisschen anders, aber ich würde gerne von dir wissen, tritt Stine Oftedal mit Gold ab?
Es wäre ihr zu gönnen und vielleicht macht sie ihr letztes Spiel gegen Deutschland. Das wäre natürlich überragend.
Dann gönnen wir sie aber nicht.
Dann können wir danach nochmal drüber sprechen.
Alles klar, das machen wir sehr, sehr gerne. Herzlichen Dank für deine Zeit, Markus.
Bitteschön.
Das war sie also fast, die erste große Vorschau-Sendung auf das Olympische Turnier, in diesem Fall der Frauen. Erstmal danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt und hier reingehört habt. Und ich möchte nochmal verweisen auf unsere sozialen Kanäle, Facebook, Twitter, YouTube, vor allem aber Instagram, denn dort wird es ein bisschen was geben, jeden Tag. Ein Quiz, hoffe ich, dass ich das hinbekomme, dann natürlich die Umfrage, der Ergebnistipp und so weiter und so fort. Und das eine oder andere Video, ich darf halt nichts in der Halle aufnehmen, das könnt ihr euch aber denken, das ist aus lizenzrechtlichen Gründen einfach nicht möglich. Und da möchte ich natürlich jeden Ärger vermeiden und auch keine Probleme bekommen, nicht, dass mir hinterher die Akkreditierung entzogen wird, weil das ist durchaus auch möglich. Morgen hört ihr dann den ersten Rückblick bzw. die erste Analyse zum deutschen Auftaktspiel der Frauen gegen Südkorea. Und dann hören wir uns wieder mit der großen Vorschau der Männer. Also bleibt uns gewogen und bleibt dabei hier bei Kreisab Allee. Bis zum nächsten Mal. Au revoir.